I've been looking for freedom. I've been looking so long. Selbstverständlich kommt jetzt Folge 89.
Podcast BB.
Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Ein Mann ist immer da, von Adenauer bis Angela. Wolfgang Heubach, Ehrenvorsitzender der Kreis-CDU, bleibt seit 60 Jahren eisern bei der Union. Der 82-Jährige kann nicht verstehen, wenn jemand nicht wählen geht und verabscheut den Begriff Lügenpresse.
Willi, was war denn das?
David Hasselhoff.
Ja, warum schaust du nach Freiheit? Warum singst du so ein Lied?
Weil es gibt kein Lied, das so gut zu dieser Sendung passt wie dieses.
Aha. Ist das überhaupt ein Lied gewesen?
das war ehrlich gesagt, war das eine Naturkatastrophe. Aber, wann war dieses Lied denn Nummer 1 in Deutschland? Rate mal.
Ich wünschte mir nie.
Nein, es war Nummer 1 in Deutschland.
1989.
Genau, und wir haben heute die 89. Sendung. Aha. Das ist ein Lied passend zu 1989. Es ist ein Lied auch so ein bisschen passend zu Mauerfall und dann auch zu Mauerbau. Und wir quatschen nachher mit dem Wolfgang Heubach und der war nämlich dabei bei Mauerbau und bei Mauerfall und der macht immer CDU-Politik und das wird ganz spannend und keiner kann die CDU-Politik besser in Worte fassen als David Hasselhoff, wie Sie so sagen.
David Hasselhoff, ja. Ich habe da neulich mal ein Interview von dem gelesen, irgendwo. Mhm. Der glaubt bis heute noch, er hat die Mauer weggesungen.
Ja, das waren die Trompeten von Jericho. Er hat sie wirklich weggebombt, diese Mauer. David Hasselhoff war cool, war super, der war Baywatch.
Nee,
ich hatte sogar eine Badehose, die hieß Hasselhoff. Ja, so eine blaue.
Du siehst doch so ein bisschen aus wie so ein Baywatcher. Nein, er war Knight Rider.
Ja, Knight Rider war er auch, klar. Mit The Kid, aber das habe ich nicht so angeschaut. Hast du es angeschaut?
Nee, also ich habe nicht so wahnsinnig viel Fernsehen geschaut. Du hast doch garantiert Baywatch nicht angeschaut wegen David Hasselhoff. Komm, hör mir auf.
Ja, nö. Aber insgesamt war das sehr schön. Und wer hat der Chef?
Das war immer Pamela Anderson, die du angeschaut hast.
Ich weiß nicht, wie die Frauen hießen. Pamela Anderson weiß ich noch, aber da war noch so eine Blonde mit langen, glatten Haaren, weiß ich auch noch. Nee, aber insgesamt, das war schön. Zeitlupe, Sonne, Skandal, ein Rollerskater am Strand. Das war nicht echt gut eigentlich. Der Hai kam bestimmt auch mal. Ich mochte Baywatch.
So.
Ja.
Und sonst, Willi, wie geht's?
Gut, wieso?
Nur so, ich frage ja, ob das alles in Ordnung ist, wenn du hier David Hasselhoff singst und...
Mir geht's gut, ja. Liegt vielleicht auch am Wochenende, weil letzte Sendung habe ich ja erzählt, du hast mir den Bergkäse mitgebracht und dieses Mal kann ich erzählen, ich habe ihn verarbeitet.
Ja, du hast ihn gegessen, dann sieht's.
Was soll diese Anspielungen denn da?
Da waren wenig Löcher drin in dem Käse.
Der war großzügig, großartig. Oh, irgendwie habe ich einen trockenen Mund, das kommt von diesem Maske tragen die ganze Zeit. Wenn ich sie ausziehe, dann speichelt es so ein bisschen, aber sonst habe ich einen trockenen Mund. Nee, es waren keine Käse drin, aber er war sehr würzig. Ehrlich gesagt hat er auch ganz schön Dampf abgelassen in der Bude. War gut gerochen. Ja, wie machst du eigentlich deine Kässpätzle?
Mit Spätzle und Käse.
Und mit Wasser oder Milch?
Mit Wasser?
Ja, und das ist jetzt nämlich
mit Wasser oder Milch?
Na, wenn du Spätzle machst, wenn du den Spätzleteig machst, du brauchst ja ein bisschen Flüssigkeit.
Ja,
und normalerweise macht man ja Wasser. Und jetzt ist mein Tipp, ich habe nämlich ein Rezept geschaut, Altenzeller Berg, wie heißt es, Bergkäse, Kässpätzle, die nehmen anstatt Wasser, nehmen die Milch und machen das dann damit. Und das passt dann besser zu dem Bergkäse und zu den Kässpätzle. Also ein Tipp für zu Hause, probier's doch mal mit Milch. Ja.
Und das war die neue Folge aus Willis Kochstudio.
Ja, genau. Ja, nee. Aber wir haben ja heute eine Folge, ne?
Ja.
Mit dem Wolfgang Heubach. Ich komme gleich. Der ist ja so ein super Typ. Der hat die Staufer-Medaille des Landes bekommen für sein ehrenamtliches Engagement. Der ist Preisträger als Journalist und ist seit 60 Jahren in der CDU drin und kann bestimmt viel erzählen. Wir werden ihn nicht fragen, aber ich würde dich gerne fragen, wie findest du denn gerade die ganzen Plakate, die jetzt da draußen schon wieder rumhängen?
Ja, ich finde die so ein bisschen oldschool.
Gell? Irgendwie so altbacken daher.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist gerade echt schwierig. Also wir hatten ja neulich hier den Andreas Stoch, den Landesvorsitzenden der SPD, zu Gast. Mhm. Er hat gesagt, Wahlkampf ist echt schwierig, weil du ja keinen Kontakt hast zu den Leuten, keine Veranstaltungen und so weiter. Und ich denke immer, Wahlkampf ist sowieso schwierig, weil das, ich glaube, dass viele so Mechanismen nicht mehr so funktionieren wie früher. Früher brauchtest du Plakate und ja, kämpf mal, schön. Ja. Und ich glaube, dass das heute sowieso anders funktioniert. Und so Plakate, die ärgern mich eigentlich immer eher, als dass sie mich irgendwie zu irgendwas animieren. Glaubt eigentlich irgendeiner von diesen Politikern, dass ich mein Kreuz irgendwo hinmache, nur weil ich da irgendeinen Kopf an der Straßenlaterne sehe?
Also meine Töchter auf jeden Fall lernen Politikernamen derzeit.
Ja,
und Slogans. Ja. Und dann fragen sie sich schon ein bisschen, oder das haben sie eigentlich schon immer gemacht, was macht eigentlich die CDU und was macht eigentlich die FDP und wofür stehen die Grünen? Und so haben sie es wenigstens ein bisschen präsent und kriegen es ein bisschen mit. So ganz verkehrt finde ich es nicht, aber es hängt halt im Weg rum.
Ja, ich weiß nicht, ob so Plakate dazu noch zählen. Wahlkampf selber, ja. Aber ich glaube, schlauer ist es, du wirst irgendwann mal gewählt und bist auch ansonsten immer in Kontakt zur Basis, zu den Menschen, dass du weißt, wie was ist. Und nicht, da gibt es ja einige Kandidaten, die sind so alle 4 Jahre, tauchen sie mal auf oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht so gut.
Aber erstmal muss gewählt werden.
Ja, was musst du gewählt werden? Aber wenn du nicht gewählt wirst, auch dann kannst du ja 4 Jahre lang dafür was tun, dass du in 4 Jahren gewählt wirst.
Mhm, mh.
Und nicht dann so, jetzt bin ich Kandidat und jetzt fange ich mal an oder so.
Es gibt so ein Plakat, da zieht irgendjemand eine Jacke aus. Das ist wie ein Profilbild von einem Kumpel von uns. Der zieht auch eine Jacke immer an und aus. Und so schaue ich immer drauf. Das ist ganz unterschiedlich. Manche lächeln auch so schön. Manche sind so in einer typischen Position und die meinen es dann ernst. Ja. Haben wir auch so gesehen.
Ja, aber so Wahlplakate, findest du die noch zeitgemäß irgendwie? Ich weiß es nicht, so diese Plakatwände und da steht dann drauf, mit uns wird alles besser oder Umwelt erhalten oder...
Die Bundesregierung ist eine Wucht.
Steht das irgendwo? Nein.
Nein, das habe ich auf einem T-Shirt gesehen. Es gibt ein T-Shirt, kannst du kaufen,
ja, die Bundesregierung. Ich glaube, das sind so Relikte aus, da müssen wir sich was Neues einfallen lassen. Da gibt es doch genügend Marketing und sonst was Unternehmen, die haben noch mehr auf dem Kasten als sowas.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber sollen wir mal anhören, wie es früher war? Und wie es von ganz früher bis heute war?
Das machen wir. Lass uns so eine kleine Zeitreise unternehmen. Habe ich Bock zu.
Ganz weit weg. Und wir starten in der Zeitreise in einem Jahr, als Juri Gagarin den Weltraum betrat. Nee, rausgeflogen ist
er. Ja, ist da rausgeflogen und wieder zurücklandet.
Ja, war er wieder da, gell? Mhm,
der Sputnik.
Ja, also, viel Spaß damit. Und darüber sprechen wir mit unserem Mensch der Woche.
Der Mensch der Woche.
Gäbe es Siegfried und Reunig, gäbe es heute keine Zauber in Las Vegas.
Die hat das Riesenlied rausgebracht.
Und Ida, unser Baustellen-Doku-Sople.
Ich sammle Flaschen, Dosen.
So, jetzt sind wir mal wieder zusammen in einem großen Raum, für eine große Bühne, für einen großen Politiker. Nein, wir haben einen interessanten Gast heute, mal etwas ganz anderes, nämlich den Wolfgang Heubach, ein alter Haudegen in der Lokalpolitik hier, sagen wir es mal so. Anlass ist, jetzt die Wahl steht vor der Tür. Wolfgang, du bist seit 60 Jahren CDU-Mitglied, haben wir neulich in der Zeitung gefeiert. Ist eine lange Zeit. Wie bist denn du eigentlich mal zur Politik gekommen?
Also das begann eigentlich schon in meinem Elternhaus. Meine Mutter war politisch sehr orientiert und war immer auch CDU nahestehend. Mein Vater nicht so sehr, der war mehr FDP. Gut, so ganz entfernt war das auch nicht. Ging also schon in der Schule los, dass ich mich da mit den Lehrern angelegt habe über politische Themen und so weiter. Dann, je älter ich wurde, umso mehr habe ich dann damals den Konrad Adenauer bewundert. Ich glaube, bin nach wie vor davon überzeugt, der richtige Mann zur richtigen Zeit. Seine Westbindung und vor allem ein ganz bedeutender Satz, den er mal gesagt hat, ich habe die Freiheit gewählt, Adenauer. Das war, glaube ich, damals existenziell auch für die Bundesrepublik Deutschland, also für die 3 Besatzungszonen, amerikanische, britische, französische. Die sowjetische war ja dann spätere DDR, wo ich ja geboren wurde, allerdings nicht in Zeiten der DDR, sondern damals gab es noch ein anderes Regime. Ich bin aber dort eingeschult worden und wir kamen dann 47 in die Heimat meines Vaters nach Ehningen. Insofern hatte ich die Vergleiche und Adenauer hat mich überzeugt, war wirklich ein sehr guter Mann. Er hat einfach gesprochen, jeder konnte ihn verstehen, jeder wusste, was er gemeint hat. Dafür ist er gelegentlich kritisiert worden und das war mit ein Grund, dass ich in die CDU eingetreten bin, beziehungsweise mich vorher schon dafür engagiert hatte. Ein anderer war, Folge des Zweiten Weltkrieges, weil ich der Auffassung war, wir können die Wunden der Vergangenheit, das ging ja über Jahrhunderte weg, das war ja nun der letzte traurige Höhepunkt sozusagen, der Zweite Weltkrieg, einer Entwicklung in Europa, die sich ja über Jahrhunderte hingezogen hat, dem kann nur entgegengewirkt werden durch ein vereintes Europa, wie es damals noch hieß. Keiner hatte eine genaue Vorstellung. Wir brauchen den Frieden, wir brauchen vereintes Europa und wir wollen nie wieder Krieg und solche Auseinandersetzungen haben. Das zusammengenommen hat mich also dazu veranlasst, schon sehr frühzeitig Kontakte zur CDU aufzunehmen.
Ganz kurz, du warst damals 21?
21, genau. Okay. An meinem 21. Geburtstag, ich habe hier meinen alten Ausweis noch dabei, hat der Emil Haug, der damalige Kreisgeschäftsführer, unterschrieben. 29.01.61, weil man volljährig sein musste, um einzutreten in die Partei. Mhm. Ich war aber vorher schon tätig, habe 1956 in Böblingen in der Schafgasse, Drei-Zimmer-Dachgeschosswohnung von Josef Järger, den JU-Kreisverband, also Jung-Union-Kreisverband, mitgegründet.
Okay.
Josef Järger war der erste Vorsitzende, sozialpolitisch sehr engagierter Mensch. Das war damals ein Charakteristikum der beginnenden Jung-Unionsarbeit. In der Zwischenzeit bin ich der letzte Überlebende geworden von den damaligen Gründungsmitgliedern des Jung-Unions-Kreisverbandes Böblingen.
Eine unglaublich spannende Zeit damals. 61 ist Bau der Berliner Mauer.
Richtig.
John F. Kennedy und so weiter. Was prägt Sie da mehr, die Arbeit vor Ort, die kommunalpolitische Arbeit vor Ort oder die große Weltpolitik? Oder konnte man das überhaupt trennen?
Also damals wurde alles überlagert durch die weltpolitischen Ereignisse. Mhm. Es war ja auch ein Höhepunkt des Ost-West-Konfliktes, ja, der Konfrontation, Kalter Krieg, der aber jederzeit, Berliner Mauer, 13. August 61, auch in heißen Krieg wieder ausarten konnte. Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten von Eisenhower zu Kennedy. Da hat man zunächst große Hoffnungen reingesetzt und gedacht, okay, das ist ein Garant, das hat sich ja dann auch als richtig erwiesen, dass es vielleicht nicht zu einer Auseinandersetzung kommt. Aber damals wurde alles natürlich durch die weltpolitischen Ereignisse, Lage Berlins, Bau der Mauer, überlagert.
Aber dann sehe ich das, das war dann eher außergewöhnlich, dass dann ein junger Bursch sich so aktiv ins Parteigeschehen gestürzt hat, oder?
Das war richtig. Ich war natürlich damals mit 21 Jahren, wie ich eingetreten bin, einer der Jüngsten, bei weitem der Jüngste.
Ja, ich kenne immer noch so Fotos, frühere, das sind immer ältere Herrschaften mit Hut und Zigarette oder Zigarre an den Tischen, die über Politik geredet haben.
Ja.
Und zwischendrin der junge Wolfgang Heubach.
Ja, so war es auch. Also das hat mich nicht sonderlich geschreckt oder sonst irgendwas. Ich habe zum Teil die Leute auch bewundert. Wir haben gute Leute gehabt und ich kann mich entsinnen, 1959. Ich war damals noch nicht CDU-Mitglied, aber Mitglied in der Jungen Union. War eine große Veranstaltung im Bärensaal in Böblingen. Und damals sprach Paul Bausch, da gab es Unruhe in der Partei über das Hickhack. Adenauer wollte mal Bundespräsident werden, dann mal wieder nicht. Wollte den Etzel vorschieben. Er hat dann ausgelotet, vielleicht habe ich als Präsident doch ein bisschen mehr zu sagen, als das Grundgesetz vorsieht und so weiter. Das ging dann schief, ist auch hart kritisiert worden in der Öffentlichkeit und ich habe das, zwei JU-Leute waren anwesend in der Veranstaltung, einer war ich und noch ein anderer Kollege mit 19 Jahren, dann kritisiert vor allem, also hat das kein Benehmen, auch von Konrad Adenauer nicht, das war ja mein Anlass sozusagen, mein Ziehvater mit in die CDU einzutreten. Paul Bausch, Korntal, weiße Mähne, biblische Figur, patriarchalische Figur, herrschte mich an, junger Mann, Merken Sie sich bitte eines. Konrad Adenauer ist ein Gottesgeschenk für das deutsche Volk. Riesiger Beifall natürlich, jeder hat gejubelt. Kritik war damals ohnehin etwas anders als heute, ja. Und ich stand da wie ein begossener Pudel. War mir aber eine Lehre. Natürlich wollte ich dem Adenauer nicht wehtun, aber ich habe nur das Verfahren kritisiert, was uns ja dann letzten Endes auch geschadet hat. Aber das war die Einstellung der älteren Herrschaften. Bausch hat es zum Ausdruck gebracht. Der war ja bis 65 Bundestagsabgeordneter hier dieses Wahlkreises und hat es dann auch entsprechend stimmenmäßig rübergebracht. Insofern war die Diskussion sofort beendet.
Ganz kurz, im Vorgespräch hast du gesagt, du hast auch von Adenauer selber mal welche zwischen die Kiemen gekriegt, schriftlich.
Ja, schriftlich auch. Ich konnte ja meine Klappe nicht halten manchmal, das ist ja ohnehin, da bin ich dankbar dafür. Ja. Ich habe mir immer eine eigene Meinung behalten und habe die damit auch nie hinterm Berg gehalten, als damals die Nachfolge Adenauers heranstand. Er hat ja 61 nochmal die Bundestagswahl gewonnen gehabt, dann 63 kam Ludwig Erhard, das ging ja dann schief und dann wurde ein neuer Kanzlerkandidat gesucht und Adenauer wollte unbedingt den Rainer Barzel haben. Und ich habe den damaligen Ministerpräsidenten Kurt-Georg Kiesing vorgeschlagen und habe das über die dpa laufen lassen. Da kannte ich jemanden in Stuttgart, Landesbüro, die haben das natürlich verbreitet. Auch das war wieder nicht gerade damals allgemein gut, dass man jemand kritisiert oder gar einen eigenen Vorschlag macht. Adenauer hat mir dann einen wütenden Brief geschrieben, dass es nicht meine Aufgabe wäre, mich in diese Dinge einzumischen. Was aber meine Einstellung zu Adenauer per se und in der Gesamtwürdigung seiner Leistung und Persönlichkeit nicht geschmälert hat, aber er hat mich da, einmal wurde ich von Bausch zurechtgewiesen und dann von Adenauer auch. Kiesinger wurde es dann, Ergebnis ist bekannt, Ende auch.
Naja, hat nicht so ganz richtig geklappt, gell? Das war doch das Ergebnis, ne?
Ja, nee, er wurde ja Bundeskanzler dann in der Großen Koalition 66, hat ja dann die Bundestagswahl 69 knapp verloren. Da hat noch Besonderheiten, kommt die NPD in den Bundestag rein, die hatte dann, glaube ich, 4,6%, kommt die FDP rein, aber Brandt hat ja dann den Stier praktisch bei den Hörnern gepackt und hat dann die sozialliberale Koalition mit Walter Scheel begründet. Und für Kiesinger war es das aus.
Was hat denn ein junger Wolfgang Heubach da tatsächlich gemacht? Meine Frage geht in die Richtung, wie sich Politik möglicherweise verändert hat. Also wenn man so zurückdenkt und die Alten sprechen hört, dann sagen die ganz gerne, oder die sich schon lange auskennen und beschäftigen mit dem Thema, früher, da hatten wir noch Politiker und da wurde diskutiert miteinander. Und da, die sind ihren Mann gestanden, könnte man sagen. Und da kommt jetzt der junge Wolfgang Heubach rein und der hört sich erstmal wahrscheinlich diesen Umgangston an, nämlich an, mischt dann irgendwann mal mit. Was hat denn ein junger Wolfgang Heubach gemacht? Wahlplakate gemalt und aufgehängt? Nee, glaube ich nicht.
Das habe ich auch gemacht. Das war natürlich die Aufgabe der Jüngeren, insbesondere Jungen Union. Das ist ganz klar. Und das war dann schon eine große Herausforderung oder Anerkennung der Arbeit. Nein, ich habe mich natürlich in viele Diskussionen eingebracht. Ich habe immer meine Meinung vertreten, weil ich wollte eines nie. Das sage ich aber jetzt nicht in der Rückblende, sondern das war immer so. Ich habe nie ein Mandat angestrebt, also irgendwo mal für einen Bundestag oder Landtag zu kandidieren. Es gab eine Ausnahme mal 2002, nachdem ich Kreisvorsitzender war, in einer besonderen Situation, hat man mir einen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste der CDU Baden-Württemberg für den Deutschen Bundestag angeboten, den ich dann auch angenommen habe. Das war der aussichtsreiche Platz 64 auf der baden-württembergischen Landesliste. 68 Namen umfasste die Liste, also war ungefährlich. Ich wollte meine Meinung, mich haben zwei Dinge immer bewegt in der CDU. Einmal, dass wir zu Einigung in Europa kommen. Das ist ein ganz schwieriger Weg gewesen. CDU nennt sich ja selber oder nannte sich über Jahrzehnte hinweg Europapartei, was auch richtig war. Der erste Europaabgeordnete, den wir ja hier auch aus dem Kreis Böblingen hatten, bei der ersten Wahl zum Europäischen Parlament damals, war der Wolfgang Schall, früherer Bundeswehrgeneral. Der war auch erster Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, war hier Kreisvorsitzender, also einer meiner Vorgänger. und kam dann 79 bis 84 ins Europäische Parlament, hat dann nicht mehr kandidiert, dann kam von 84 bis 89 Hans-Jürgen Zahorka. Das war meine große Idee. Europa schaffen, Frieden schaffen. Herbert Wehner hat mal gesagt, in Europa, aus den Fehlern der Vergangenheit hat das resultiert, herrscht dann Frieden, wenn die Achse Paris, Bonn damals, heute Berlin, Warschau stimmt. Ich würde das erweitern heute über Warschau bis Moskau. Ist ein besonderes Thema, ist ein anderes Thema. Vereinigte Staaten von Europa oder Staatenbund, das war damals noch nicht so ganz klar. Nur nie wieder Krieg. Gehörte ja auch zu der Generation, die dann Grenzfehle symbolisch zwischen Baden und dem Elsass ausgegraben hat. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte war, die mich immer bewegt hat, aus meiner ganzen Entwicklung heraus, ich bin immer für das christliche Menschenbild insofern eingetreten, dass ich gesagt habe, die Menschenrechte, die Menschenwürde, so wie es im Grundgesetz ist, ist für mich eine einzigartige Verfassung. Wirklich unser Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das muss verwirklicht werden. Und der dritte Punkt war die soziale Marktwirtschaft, von der wir uns heute nach meiner Einschätzung immer weiter bereits auch in den letzten Jahren entfernt haben. Marktwirtschaft meinen einige was ganz anderes damit. Das Wort sozial wird heute meistens unterschlagen. Leider Gottes. Das waren meine Beweggründe. Weniger auch natürlich, ich war mal im Gärtringer Gemeinderat, im Ortschaftsrat, ein paar Jahre im Kreistag. Das ergab sich dann so, bis ich gesagt habe, geht nicht, aus beruflichen Gründen. Saubere Trennung, Journalist oder Kommunalpolitiker. Ich habe mich immer für meinen Beruf entschieden. Würde ich mich heute übrigens wieder entscheiden, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Insofern war das für mich immer eine klare Sache, mich da einzubringen. Es war schwer oft, das zu vermitteln, weil die Diskussionskultur, an die musste sich die CDU im Laufe der Jahre auch gewöhnen. Wir haben deshalb immer im Kreisverband Böblingen schon frühzeitig, das ist nicht nur auf mich zurückzuführen, da gab es noch viel mehr Leute, die genauso, Klaus Dinkelager in Sindelfingen dafür gesorgt hat, Karl-Heinz Perner in Markstadt, alles JU-Leute beispielsweise, der Joachim Schultes in Böbling, der war dann später OB in Nagold, später, noch später ein bisschen dann Bürgermeister in Heidelberg und so weiter. Wir wollten das eben ändern und wir waren immer ein basisorientierter Kreisverband, über Jahrzehnte hinweg.
Und jetzt ist es nicht mehr so?
Bitte?
Ist das jetzt anders
Doch,
gewesen?
Das ist nicht so. Das ist nach wie vor so. Ja. Ist nach wie vor so. Aber wir haben immer dafür gesorgt, aber wir hatten, das war nicht gängig in der CDU. Mhm. Beispielsweise im Landesverband. Wir waren auch immer dafür, beispielsweise die Bezirksverbände abzuschaffen. Auf Sicht. Die haben wir nach wie vor, die Strukturen. Die haben dann die, in Anführungszeichen, schlechte Angewohnheit, bei der Aufstellung der Europaliste, dass die Nordwürttemberger den Platz 1 haben, dann irgendjemand Platz 2, ein anderer Bezirksverband 3 und 4, dann geht's von vorne wieder los, ja. Die besten Leute, die Kompetenz hat Vorrang vor solchem regionalen Denken. Leider nicht erfolgt bisher.
Dieser Leitgedanke, nie wieder Krieg, diese Grundidee, weshalb man eintritt und weshalb man auch wählen geht, war die damals stärker ausgeprägt als heute? Sie machen das ja seit 60 Jahren. Also jetzt mal bei Ihnen wird das sich nicht verändert haben in Ihrem Kopf. Aber in der Breite, was meinen Sie? Ist das anders geworden?
Nein, nicht. Das kann auch nicht sein, weil ich natürlich einer Generation angehöre. Ich habe ja den Zweiten Weltkrieg als Kind noch bewusst erlebt. Mhm. Bombennächte, Berlin. Mhm. Stolp in Pommern wohnten wir bis Juni 44 in der Luftwaffensiedlung. Mein Vater war bei der Luftwaffe, sind dann rausgekommen, Gott sei Dank zur Beerdigung meiner Urgroßmutter damals. Mein Urgroßvater, ein sehr weitsichtiger Mann, hat gesagt, geht nicht zurück, an Weihnachten spätestens ist der Russe, 44, Russe da. Er kam dann ein paar Wochen später, aber immerhin. Was dann passiert wäre mit einer jungen Frau mit zwei Kindern, ich hatte noch einen jüngeren Bruder, der leider gestorben ist schon, dann natürlich die ganze Misere erlebt. Wir saßen tagelang, nächtelang vor allem im Luftschutzkeller, Einflugschneise nach Berlin. war ständig was los. Dann kam Kriegsende, erst die Amerikaner, dann die Engländer, dann Ende Juni 1945 die Rote Armee, die Sowjets, die bis daher an der Elbe lagen, gegen den Viermächtestatus von Berlin. Große halb Thüringen war ja von Amerikanern besetzt. Teile Sachsen-Anhalts, wo ich dann gewohnt habe, auch, beziehungsweise britische Zone dann. Das gibt alles dann eine ganz andere Betrachtungsweise. Ich habe dann nach dem Krieg auch hier bei uns die sogenannten Kriegskrüppel erlebt, wie man damals gesagt hat, die zurückgekommen sind aus dem Zweiten Weltkrieg, keine Arme, Beine mehr hatten, irgendein Körperteil verloren, blind waren oder sonst irgendwie, die sich mühsam durchs Leben geschlagen haben. Die vielen Flüchtlinge, ja, Millionen, die gekommen sind. Erst habe ich es drüben erlebt, in der sowjetisch besetzten Zone, dann auch hier noch in Eningen, wo wir dann gewohnt haben. Das prägten Menschen. Und die heutige Generation, wir sind ja jetzt zwei Generationen schon wieder weiter, die haben diese Erfahrungen, diese leidvollen, Gott sei Dank nicht machen müssen. Deshalb ist manchmal schwierig zu sagen, seid ein bisschen vorsichtig, es kann auch mal anders kommen. Das war ja verbunden auch, dass viele Leute nichts zu heizen hatten im Winter, dass man nichts zu essen hatte, dass man Kartoffeln und Ähren nachgelesen hat. Drüben in der Ostzone konnte man es also nicht machen, weil die Russen, die Sowjets hatten selber nicht viel. Ein unendliches Leid, ja, was nachgewirkt hat. Vermisste in der Sowjetunion und so weiter und so fort. Insofern ist das natürlich nicht vermittelbar heute. Ich verstehe das auch, aber man muss trotzdem immer wieder sagen, hütet euch davor, leichtfertig was zu machen. Das war ja vor Jahren auch, hat ja auch der frühere Bundespräsident Roman Herzog mit einer Erklärung unterschrieben. Nie wieder Krieg. Wir wollen das einfach nicht mehr, weil das unendliches Leid und unendliche Ungerechtigkeiten schafft.
Welche Rolle spielt denn dabei tatsächlich auch sein Recht auf Wählen wahrzunehmen? Das ist das eine. Und das andere, was mich interessieren würde, weil wir haben es, ich glaube, seit 2015 dieses unglaubliche Wort von der Lügenpresse. Also welchen Wert hat es, sich tatsächlich zu informieren, dass damit sowas eben nicht mehr passiert? Spielt das eine mit dem anderen eine Rolle?
Aber selbstverständlich. Die Medien haben da eine entscheidende Rolle. Genau wie die Medien eine entscheidende negative Rolle zum Teil in der Weimarer Republik, Hugenberg-Presse, gespielt haben, haben wir Gott sei Dank Verhältnisse gehabt nach 45 oder nach 49 hier, Gründung der Bundesrepublik Deutschland, dass die Medien einen ganz anderen Stellenwert hatten als wirklich objektives Informationsmedium, dass man nicht allen Meinungen gerecht werden kann und dass sich viele Dinge im Laufe, ist ja nichts statisch, weder in der Politik noch in der Medienwelt, das wissen wir ja alle, wie sich das verändert hat, vom Bleisatz noch, ich habe mal ursprünglich Schriftsetzer gelernt, heute gibt's den Beruf gar nicht mehr, ja. Das war damals mit üblich, hat man mir einen Rat gegeben, entweder Schriftsetzer, Buchdrucker, ich habe mich für Schriftsetzer entschieden, Riesenvorteil. Wir brauchen unabhängigen Journalismus, wir brauchen die Medien, wir brauchen die Presse- und Medienvielfalt. Ich habe mal gesagt, einen kühnen Satz gesagt, stirbt die Pressefreiheit, stirbt die Demokratie. Die haben eine ganz entscheidende Aufgabe, auch jetzt künstliche Intelligenz, Entwicklungen in der Weltpolitik, Klimawandel, alles, was damit einhergeht. Die Medien, auf die kommt es an. Das Wort Lügenpresse habe ich immer nicht in den Mund genommen, verabscheue ich auch, weil es nicht zutrifft. Wir haben eine andere Entwicklung heute. Wir haben Medien auch, wo man ungehindert und ungefiltert seine Meinung vertreten kann und jede auch noch so plumpe Beleidigung rausposaunen kann in alle Welt. Die kann dann jeder praktisch abrufen, irgendwo. Die Welle kam übrigens nicht aus Deutschland, die kam aus einer ganz anderen Richtung. Ursprünglich Amerika, die haben ja andere Pressegesetze und so weiter. Kanada zum Teil auch. Wir kennen das ja alle auch aus den Anfängen. Da muss man keine Zensur ausüben, aber korrigierend eingreifen. Grenzen aufzeigen. Presse hat auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Aber wir brauchen die.
Das sagt jetzt ein Mann, der immerhin einen Wächterpreis gewonnen hat, ne?
Ja.
Also Sie sind ja da jemand, der eben Korruption und Vetternwirtschaft über so etwas dann auch geschrieben hat und offengelegt hat. Jemand, der dann auch recherchiert hat, solange bis die Geschichte eben auch bombenfest war und ausgezeichnet wird. Und ja, und der zweite ganz kurz vielleicht, das Recht zur Wahl zu gehen, weil wir haben jetzt, und deshalb machen wir auch diesen Podcast jetzt, also das heißt ja, warum? Warum soll ich jetzt zur Wahl gehen? Dann sagen Sie es doch mal.
Die Menschen müssen zur Wahl gehen. Die meisten sind plump jetzt vielleicht, wenn man das so sagt, aber man muss daran erinnern, in vielen Ländern, in den meisten Ländern dieser Erde, können sie nicht frei wählen. Und zum Wesen einer Demokratie gehört nicht nur Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, unabdingbar miteinander verbunden. Das sind Grundrechte. Sondern es gehört auch das Wahlrecht, was man hat. Viele mussten das erkämpfen. Die Frauen, das ist schon gar nicht so lange her, auch in Deutschland, dass es das Wahlrecht für Frauen gar nicht gab. In vielen Ländern der Erde auch heute noch. Das ist ein Recht, das man sich zur Pflicht machen muss in einem demokratischen Staat. Leute, geht hin und wählt. Und wir haben ja eine reiche Auswahl heute an Parteien und Angeboten und sonstigen. Und auch Informationsmöglichkeiten. Das machen ja die Medien gerade. Alle möglichen.
Aber besser ist es, eine demokratische Partei zu wählen.
Ja gut, die Frage erhebt sich, was ist demokratisch? Ja?
Also die manchmal wird das also auch
ins Spektrum rein. Für mich ist jede Partei demokratisch, die sich zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bekennt. Weil da steht eigentlich alles drin. Die Elli Heuss-Knapp, die erste Frau, die Frau unseres ersten Bundespräsidenten, so ist jetzt besser, die hat ja mal gesagt, auch das ist charakteristisch, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Gesetze, in den 10 Geboten steht alles drin, ja. Aber bei uns steht im Grundgesetz alles drin. Das ist klar, es darf kritisiert werden, es darf demonstriert werden, auch aus guten Gründen. Wir haben freie Gewerkschaften. Wir haben freie Meinungsäußerung, wir haben eine freie, unkontrollierte, unzensierte Presse. Und das muss uns was wert sein. Und das können nur demokratische Parteien, die auch die Menschenrechte beachten, beispielsweise, die Menschenwürde beachten. Und da kann man sehr wohl unterscheiden, wenn einer ein bisschen genau hinguckt, auch in manchen Kommentaren, die da geschrieben werden, teilweise im Internet, wie da mit der Menschenwürde beispielsweise umgegangen wird, da kann man relativ leicht erkennen, wer es gut meint oder wer nur populistisch auf Stimmen schielt.
Also das heißt, das Grundgesetz ist schon ziemlich gut, oder?
Besser sogar.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
So, ganz kurz einen Schwenk wieder zur aktuelleren Politik. 60 Jahre CDU war eigentlich mal der Aufhänger. Lieber Wolfgang, ich selber kann mich an zwei Kanzler aus der CDU erinnern, die irgendwie mein Leben mitgeprägt haben. Besser war Helmut Kohl oder ist besser Angela Merkel?
Rein persönlich habe ich eine Meinung, Helmut Kohl.
Warum?
Helmut Kohl war in der Summe menschlicher, persönlich ansprechbarer, nahbarer und hat natürlich im entscheidenden Moment das gemacht, was wir als Wiedervereinigung bezeichnen heute. Da haben viele mitgemacht, auch Gorbatschow hat die Voraussetzungen mit dazu geschaffen, andere auch. Aber er hat es wahrgenommen, dieses berühmte Zeitfenster in der Geschichte war tatsächlich nur ein paar Minuten offen. Kohl hat es genutzt, war in Ordnung. In der Summe, Parteispendenaffäre, das sind immer Dinge, die nicht in Ordnung waren, das ist vollkommen klar. Aber Kohl ist mir sympathischer. Genauso wie mir vor allem Willy Brandt sehr sympathisch ist, nach wie vor. Tolle Leistung gemacht, der Mann, der benötigt mir einen großen Respekt ab. Und ein ganz anderer Typ, Helmut Schmidt, genauso.
Jetzt Willy Brandt, obwohl du ja dann noch in jüngeren Jahren aktiv Wahlkampf gegen ihn gemacht hast.
Richtig.
Für Kiesinger.
Richtig. Da sehe ich keinen Widerspruch drin. Adenauer hat ja mal gesagt, kein Mensch hindert einen dran, täglich schlauer zu werden. Willy Brandt hatte immer eine Art menschliche Art an sich, die mir gefallen hat. Politisch habe ich zunächst die Ostpolitik auch für nicht richtig gehalten. im Laufe der Jahre bin ich zu einer völlig anderen Bewertung gekommen, muss mich selber korrigieren. Brandt hat das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Auch sein Begriff, den er eigentlich Ego und Bar geprägt hat, Wandel durch Annäherung, ist heute aktueller denn je, wenn man die Situation in Russland zur Europäischen Union oder zu Deutschland betrachtet. Mhm. Und Helmut Schmidt war ein anderer Typ wieder, ein richtiger Macher, der mir gut gefallen hat. In vielen Dingen hat er die richtigen Entscheidungen getroffen. Es ist ja nicht so, ich habe nie eine parteipolitisch so enge Brille aufgehabt. Als JU-Mann, kommt jetzt wieder ins Erzählen.
Ja, habe ich mit da dem passiert's damaligen, wieder. Da mit, passiert's wieder.
Ja. Mit dem damaligen, wir hatten ja einen Ring politischer Jugend, da war unter anderem auch die Jungsozialisten dabei, ein gewisser Hans Adolf Bode. Vorhin ist schon die Frage gestellt worden. Ihr durftet ja dann, was durftet ihr eigentlich machen in den Parteien? Da ging es den Jungsozialisten nicht besser als uns in der Jungen Union. Und wir durften vor allem Wahlplakate kleben noch. Heute hat man ja die Aufsteller schon ein bisschen anders geworden alles. Und Bode und ich, wir verstanden uns persönlich hervorragend. Und wir haben dann Abkommen getroffen, haben gesagt, was sollen wir den ganzen Kreis hier bekleistern? Weißt du was, du nimmst jetzt wir teilen uns den Kreis. Du nimmst die CDU-Plakate mit und klebst sie an. Und ich nehme die SPD-Plakate und klebe sie auch an. So war ich schon Wahlkampfhelfer der SPD und der Hans-Adolf Bode auch. Wir erzählen immer, wenn wir uns sehen. Diese Story durfte damals nicht rauskommen, ja, weil das wäre natürlich was Furchtbares gewesen. Wenn man sowas macht, rein praktisch, wir haben uns gut verstanden, keiner konnte und wollte den anderen konfirmieren in Anführungszeichen, dass der erwartet hätte, ich komme zur SPD oder umgekehrt. Das war nie die Frage. Es war eine reine Arbeitsteilung, sehr pragmatisch, hat funktioniert. Wir haben salopp formuliert, jahrelang die Klappe gehalten, damit sie Altvorderen nicht mitkriegen. Heute darf man sagen.
Ist das irgendwas, was ein bisschen abhanden gekommen ist, so der Respekt auch vor dem politischen Gegner? Oder das Miteinander oder die Achtung auch vor der Arbeit, die politische Gruppe.
Also ich habe da nie Probleme gehabt und ich hoffe die anderen auch. Ich weiß es nicht nur Bode, das war auch der Kurt Scheidt beispielsweise bei den Jungsozialisten, war Peter Schild, der war zunächst Jungdemokrat. Die heißen ja heute Junge Liberale, war Manfred Kurz auch noch dabei. Also das hat nie eine Rolle gespielt. Ich habe da keine Feindbilder gehabt und die auch nicht. Wir haben uns menschlich immer sehr gut verstanden. Wir hatten unsere parteipolitische Ausrichtung, aber wir haben uns gegenseitig respektiert und geachtet. Wir sind da nie ausfällig geworden. Und mit Werner Grunert, habe ich mal für den Kreistag kandidiert, war ja eigentlich ein wirklich gestandener Sozialdemokrat. Persönlich ein sehr gutes Verhältnis und ich sollte dann mal Wahlpropaganda für irgendeine Kreistagswahl in Deckenfrohn machen, hatte weder eine Tongenehmigung vom Landratsamt noch einen entsprechenden Lautsprecherwagen, habe das en passant mal bei irgendeinem Zusammenkunft mit dem Werner Grunert erzählt und hat er gesagt, weißt du was, nimm meinen VW-Bus, da ist alles drin, einschließlich Tongenehmigung und ich bin mit Michael Diestel, der war damals JU-Kreisvorsitzender, nach Deckenfrohn gefahren und habe da im Wagen von Werner Grunert mit seiner Genehmigung und seinem, aber war nicht beklebt, war glaube ich ein blauer VW-Bus, Wahlpropaganda, aber nur in Deckenfrohn für die CDU gemacht. War damals schon möglich, ohne dass man sich verbrüdert hat oder
aber
sonst
dann
was.
Dann einigen wir uns doch für heute drauf, egal ob Kohl oder Merkel, Hauptsache ist, es kommt was Gutes bei raus am Ende.
Nö, so einfach würde ich das nicht sehen, sondern man muss schon bestimmte Linien dann auch in der Politik verfolgen. Und Kohl hat ja dann auch wenigstens ansatzweise diesen Satz, er hat ihn ja mehrfach geprägt auch, Schwerter zu Pflugscharen machen, der ja nicht aus Reihen der CDU stammt bekanntlich. Aber er hatte auch Ansätze einer aktiven Friedenspolitik und die vermisse ich eben heute. Ganz klar, und es wird ja nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde immer definiert, welche Rolle hat jetzt das wiedervereinigte Deutschland in der Welt zu spielen. Ich sah die nie darin, unsere Soldaten, egal in welchen Zusammenstellungen und Verbünden, irgendwo rund um die Welt zu schicken, sondern weil wir aufgrund unserer Lage in Europa, glaube ich, dazu in besonderer Weise prädestiniert sind, auch aufgrund unserer Geschichte, hätten wir eines mehr pflegen und machen müssen. Das ist leider nicht passiert im ausreichenden Maße. Dafür zu sorgen, dass Gespräche über dauerhafte Friedens- oder Verständigungsdinge in die Wege geleitet werden und damit auch Abrüstung. Irgendjemand hat mal geschrieben, wir investieren mehr Geld, um die Welt zu zerstören, als die Welt zu erhalten. Das ist richtig. Er meint damit, ich weiß nicht, wer den Satz geprägt hat, dass wir mehr in Rüstung, in Kriege, in sonstige Dinge investieren, als für lebenserhaltende Dinge. Und wir haben ja genügend in der Welt zu tun. Das ist auch mit meinem Ansatz.
Ja, Dödel, du, Kohl oder Merkel? Na, du hast gefragt. Ja? Jetzt musst du aber Butter bei die Fische geben.
Ich bin bei Brand.
Du bist bei Willy Brandt, ja.
Das zählt
keine
nicht.
Schlechte Wahl.
Das zählt nicht. Kohl oder Merkel, musst du dann schon sagen. Ne?
Ja, mach mal du.
Also ich habe gerade versucht zu googeln, der Helmut Kohl, der hat mal seine Lieblingsnachspeise verraten und die war mit 29 Eiern. Und das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Deshalb würde ich sagen, Helmut Kohl.
Ja, ich halte mich da mal raus. Ich war froh, als abgewählt war, das sage ich damals. Ich hatte genug Kohl von meiner Jugendzeit und ich glaube, jetzt ist auch gut, wenn dann Merkel, jemand Neues, wiederkommt.
Aha, ein politisches Statement zum Schluss. So gehen wir raus aus der Woche und sagen vielen Dank, Herr Heubach.
Absolut, für eine super spannende Folge.
Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, yep. Tschüss.
Vielen Dank.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.